Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 24. Januar. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Mehr Unterstützung für anderes Wohnen. Der Kanton Bern schafft Förderstelle für gemeinnützigen Wohnungsbau. Vom Waffennarr zum engagierten Befürworter der Waffeninitiative. Hauptmann AD Ebo Ebischer ist unser Kopf der Woche. Am Mic Cheyenne Mackay, schön seid ihr dabei.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Die Briefkästen der Post sollen wieder am Abend geleert werden. In einem Interview mit der Berner Zeitung hat der Postchef Jürg Bucher eine Änderung auf den Sommer angekündigt. Noch vor 2 Jahren hat die Post erklärt, aus Kostengründen würden gewisse Briefkästen nur noch am Morgen um 8 geleert. Ab nächstem Sommer sollen wieder 90% der Briefkästen auch am Abend nach 17 Uhr geleert werden. Die Post will einen 2-stelligen Millionenbetrag in die Dienstleistungsqualität der Briefpost investieren. Trotz Konkurrenz durch die E-Mail ist der Briefverkehr immer noch populär. Die Menge geht zwar jährlich um 1-2% zurück, bei der unadressierten Werbung allerdings nimmt der Briefverkehr sogar zu. Jürg Bucher hat zudem angekündigt, dass die normalen Briefpreise gleich bleiben. Bei einzelnen besonderen Dienstleistungen wie eingeschriebenen Briefen wird der Tarif jedoch erhöht. Wie die Post soeben mitgeteilt hat, können Kunden und Kundinnen auch freiwillig mehr bezahlen, nämlich sogenannte Pro-Klima-Zuschläge machen. Seit 2 Jahren werden mit diesem Zuschlag CO2-Emissionen, die beim Postverkehr entstehen, kompensiert. Das Geld wird in nachhaltige Energieprojekte investiert. Ab sofort kann auf der Internetseite der Post abgestimmt werden, in welches konkretes Projekt die Gelder fließen sollen. Die palästinensische Autonomiebehörde soll in Verhandlungen mit Israel zu weitgehenden Kompromissen bereit gewesen sein. Das sollen geheime Dokumente belegen, die der arabische Nachrichtensender Al Jazeera nun veröffentlicht hat. Besonders brisant sind palästinensische Zugeständnisse bei der Siedlungsfrage in Jerusalem. So soll der Unterhändler von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas den Israeli angeboten haben, auf Gebiete im von Israel besetzten Ostteil der Stadt zu verzichten. Im Gegenzug forderten sie Land von Israel, das sie aber nie erhielten. Bis jetzt waren die offiziellen Positionen im Streit um Jerusalem immer sehr hart. Sowohl Israel als auch Palästina sehen die Stadt als ihre Hauptstadt. Auch in der umstrittenen Flüchtlingsfrage seien die Palästinenser Israel weit mehr entgegengekommen, als bisher bekannt wurde. Eigentlich fordert Palästina ein Rückkehrrecht für mehrere Millionen vertriebener Palästinenser nach Israel. In den Verhandlungen seien sie mit einem Rückkehrrecht für bloß 100.000 über eine Zeitspanne von 10 Jahren zufrieden gewesen. Kommentatoren im Nahen Osten sind entsetzt über die flexible Verhandlungsbereitschaft der Palästinenser. Der palästinensische Unterhändler Saeb Erekat bestreitet den Wahrheitsgehalt der veröffentlichten Dokumente. Im Stil von WikiLeaks kündigt Al Jazeera jedoch an, in den nächsten Tagen weitere Geheimdokumente zu veröffentlichen. Wie der arabische Nachrichtensender an das Material gelangt ist, bleibt noch unbekannt. Die Proteste in Tunesien gehen weiter. Trotz dem Abtreten von Präsident Ben Ali vor 10 Tagen protestieren immer noch Tausende von Tunesiern und Tunesierinnen gegen die Regierung. Die sogenannte Karawane der Freiheit hat Tunis erreicht und sich vor dem Regierungssitz niedergelassen. Sie fordert den Rücktritt der Übergangsregierung unter Mohamed Khanouchi. Die Protestierenden wollen erst abziehen, wenn in der Regierung keine Vertreter des gestürzten Regimes mehr sitzen. Am Wochenende ist es auch in anderen Ländern in Nordafrika zu Protesten gekommen. So wurden in Algier, der Hauptstadt Algeriens, über 40 Leute bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei verletzt. Cavaco Silva bleibt Präsident von Portugal. Somit steht er mit der Linksregierung von José Sócrates weiterhin ein konservativer Staatspräsident gegenüber. 53% der portugiesischen Stimmbevölkerung haben sich gestern wieder für den konservativen Politiker Silva entschieden. Sein sozialistischer Herausforderer kam lediglich auf 20%. Der portugiesische Staatspräsident hat zwar keine große Macht, aber seine Wahl setzt die Regierung unter Druck. Der Präsident kann nämlich theoretisch das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Portugal leidet besonders an der Finanzkrise. Die Regierung musste sehr unpopuläre Sparmaßnahmen durchsetzen. Die Stimmbevölkerung drückte ihren Unmut nicht nur mit der Wahl eines Konservativen aus, sondern auch mit einer tiefen Stimmbeteiligung von unter 47%. Seit dem Ende der Diktatur 1974 gingen nie mehr so wenig Portugiesen und Portugiesinnen an die Urne. Wir kommen zum Wetter. Heute bleibt es sonnig und kalt bei Temperaturen um 0 Grad. Morgen Dienstag ziehen mehr Wolken auf, es bleibt veränderlich. In der Nacht kann es zu vereinzelten Schneefällen kommen. Das Thermometer zeigt weiterhin maximal 0 Grad. Übermorgen Mittwoch bleibt es bewölkt und schneit zeitweise, bei Temperaturen von bis zu 1 Grad. In der zweiten Wochenhälfte bringt die Bise wieder eine Abkühlung mit sich. Dafür kann es wieder sonniger werden.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Im Kanton Bern braucht es mehr günstigen Wohnraum. Deshalb will der Kanton den Bau von Wohnbaugenossenschaften fördern. Dieser sogenannte gemeinnützige Wohnungsbau ist der Mittelweg zwischen Miete und Wohneigentum und bietet günstigen Wohnraum an. Damit im Kanton Bern mehr solcher Wohnraum entsteht, gibt es seit Anfang Jahr die Förderstelle gemeinnütziger Wohnbau Kanton Bern. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Wer auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen ist, findet diesen in einer Wohnbaugenossenschaft. Denn wer in einer Genossenschaft wohnt, ist sowohl Mitbesitzerin und Mieter. Und das Geld für die Miete fließt direkt in die Genossenschaft. Daniel Blumer, Leiter der Förderstelle für gemeinnützigen Wohnungsbau, erklärt.
Und das ermöglicht über lange Zeit, dass gemeinnützige Wohnbauten günstiger werden. Der Gewinn geht zurück in die Genossenschaft, das heißt, über die Jahre akkumuliert sich dort eigentlich ein Kapital, das verhilft, dass die Mieten entweder konstant gleich bleiben, sich nicht erhöhen, man wieder in das Haus investieren kann, ohne dass die Mieten steigen, oder dass man auch dieses Geld wieder benutzen kann, um weitere günstige Wohnbauprojekte zu realisieren.
Günstiger Wohnraum definiert sich im Kanton Bern durch Kostenlimiten und die sind in jeder Gemeinde verschieden. Ein Richtwert wäre eine Vierzimmerwohnung unter 1800 Franken. Oder anders gesagt, günstig ist eine Wohnung dann, wenn sie weniger kostet als der Durchschnitt. Die Förderstelle für gemeinnützigen Wohnungsbau will nun die Realisierung von Wohnbaugenossenschaften unterstützen.
Wir hoffen sehr, dass wir mehr günstigen Wohnraum schaffen können. Es stehen uns 2 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung, um Projektideen anzustoßen. Es liegt jetzt einerseits an uns, dass wir aktiv auf die Gemeinden zugehen. Andererseits hoffen wir auch, dass Genossenschaften, neu gegründete Genossenschaften, Gruppen auf uns zukommen und sagen, wir wollten das schon immer machen.
Wohnbaugenossenschaften kann die Förderstelle unterstützen mit Beratungen, Machbarkeitsstudien oder der Hilfe bei Vorprojekten. Beim Anteil von Mietwohnungen in Genossenschaften liegt der Kanton Bern unter dem Schweizer Durchschnitt. 6,7% der bernischen Mietwohnungen sind in einer Genossenschaft. Der schweizerische Durchschnitt liegt bei 8%. Überdurchschnittlich viele Wohnbaugenossenschaftswohnungen gibt es in Biel und Thun mit jeweils um 20%. In der Stadt Bern beträgt der Anteil knapp 10%.
Indem sich der Kanton Bern jetzt für diese Förderstelle entschieden hat, hat er wirklich auch einen mutigen Schritt gemacht und gezeigt, dass es ihm wichtig ist, dass eben in dem Kanton Bern alle Segmente, alle Schichten Möglichkeit haben sollen, auch wohnen zu können, und dem Sinn fördert er eben gezielt auch diesen preisgünstigen Mietwohnungsbau. Und in dem Sinn ist das schon ein innovativer Schritt. Zürich kennt das schon länger, in Basel gibt es noch so etwas, aber sonst ist das noch nicht so bekannt in der Schweiz.
Der gemeinnützige Wohnungsbau, Wohnbaugenossenschaften, förderten langfristig stabile Verhältnisse in den Gemeinden. Denn wer in einer Genossenschaft lebt, bestimmt mit, was mit dieser passiert und bringt sich aktiv ein.
Dieses Kommunale, dieses sich mit einbringen, und das ist etwas, was ich denke, dass jede Gemeinde auch davon profitieren kann, dass sich die Mieterinnen und Mieter mit einem Projekt identifizieren, sich für ein Projekt engagieren. Und was auch noch ganz wichtig ist, es wurde erkannt, dass Genossenschaften eben dieser Homogenisierung einzelner Stadtteile oder einzelner Gemeindequartiere etwas entgegensetzen können. Genossenschaften gibt es immer Wechsel. Genossenschaften haben häufig auch Regeln bezüglich der Belegung. Genossenschaften können in dem Sinn auch zu einer konstanten Belebung eines Quartiers beitragen.
Sagt Daniel Blumer, Leiter der Förderstelle für gemeinnützigen Wohnungsbau im Kanton Bern. Die Förderstelle ist auch online erreichbar. Den Link dazu finden Sie nach dieser Sendung bei uns auf rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Geschlossen kämpfen die Milizverbände gegen die Initiative für den Schutz vor Waffengewalt. Dass die Armeewaffen ins Zeughaus verbannt werden sollen, kommt für sie nicht in Frage. Die Initiative sei armeefeindlich und mehr Sicherheit vermöge sie auch nicht zu garantieren. Quer in der Landschaft steht hier der heute 75-jährige Hauptmann außer Dienst Ebo Ebischer. Er ist unser Kopf der Woche. 40 Jahre lang diente Ebo Ebischer in der Schweizer Armee und war, wie er selber sagt, ein regelrechter Waffennarr. Heute engagiert er sich für die Waffeninitiative, die unter anderem von der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee, unterstützt wird. Ein Widerspruch? Nicht für Ebo Ebischer. Über sein Verhältnis zur Schweizer Armee und warum er die Armeewaffe ins Zeughaus verbannen will, darüber sprach Ebo Ebischer mit Wilmar Hall.
Die Abstimmung zum Schutz vor Waffengewalt steht vor der Tür und das ist der Grund, dass ich Sie hier begrüßen darf, Ebo Ebischer. Sie sind ein Befürworter der Vorlage, aber ein nicht ganz alltäglicher, denn Sie waren selber lange Jahre in der Schweizer Armee tätig. Können Sie zuerst einige Worte zu Ihrer militärischen Karriere sagen?
Ich bin mit 18 Jahren schon eingerückt, um die RS zu machen, und zwar bei der Flieger und Flap in Emmen. Habe dort das Handwerk des Militärs gelernt, bin dann in die Offiziersschule und bin bis Oberleutnant bei der Flieger und Flap geblieben. Dann wurde ich in den Armeestab berufen und zur Begleitung von Laboratorien der Militärspitäler. Aus diesem Grund bin ich, bis ich 58 Jahre alt war, in der Armee gewesen und habe dort gern gedient.
Das war vor etwa 20 Jahren.
Bis 1984.
Sie waren Hauptmann und zuletzt eben, wie Sie gesagt haben, Laborspezialist bei den Sanitätern. Wie war Ihr Umgang mit Waffen? Hatten Sie eine Ausbildung wie alle anderen, nehme ich an? Hatten Sie oft Kontakt zu Armeewaffen?
Ja, die Ausbildung war als Rekrut natürlich ganz normal mit dem damaligen Gewehr, später dann mit der Pistole als Offizier. Und ich habe, solange ich aktiv war, immer gern alle obligatorischen und Feldschießen geschossen, obwohl ich das nicht mehr hätte machen müssen. Ich habe mit Freude geschossen und habe auch meinen drei Töchtern das Schießen beigebracht. Also ich habe ein absolut unverklemmtes Verhältnis zur Armeewaffe.
Haben Sie heute Ihre Armeewaffe noch zu Hause?
Nein, habe ich nicht mehr.
Warum nicht?
Weil ich keinen Bedarf mehr habe und in meinem Alter das Schießen für mich keinen Sinn mehr macht.
Ebo Ebischer, Sie sind nicht nur Hauptmann, Sie sind auch Theologe. 1997 haben Sie eine Selbsthilfegruppe für Hinterbliebene nach Suizid gegründet. Hat das persönliche Gründe?
Ich bin in meiner Ausbildung als Theologe das erste Mal mit Menschen in Berührung gekommen, die einen Nächsten durch Suizid verloren haben. Und habe dort Einsitz nehmen können in Selbsthilfegruppen, wo Eltern ein Kind verloren haben durch Suizid. Habe dann gemerkt, dass es noch andere schwere Verluste durch Suizid gibt, für die niemand schaut. Und das sind vor allem Partnerinnen und Partner, die ihren Partner, ihre Partnerin durch Suizid verloren haben. und habe aufgrund der Erfahrung eine neue Selbsthilfegruppe gegründet, Refugium, Zufluchtsort für Menschen, die nach dem Verlust eines Gatten oder Freundes allein dastanden und nicht gewusst haben, wohin.
Was machen Sie dort genau in diesem Refugium? Beraten Sie die Leute, unterstützen Sie sie?
Normalerweise haben diese Menschen eine große Scheu, über das zu reden, was ihnen passiert ist. Und sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Hingegen in dieser Gruppe treffen sie das erste Mal in ihrem Leben auf Menschen, denen dasselbe passiert ist. Menschen, die sie absolut verstehen können. Und in diesen Gruppen wird das Leben retrospektiv und in die Zukunft hin betrachtet. Das heißt, wir schauen einmal an zusammen, wie es war vorher, wie es gekommen ist, dass es so weit kam und wie man jetzt leben kann ohne diesen Verlust.
Hat Ihre Arbeit im Refugium dazu geführt, dass Sie trotz Ihrer langen Arbeit im Militär sich für die Initiative zum Schutz vor Waffengewalt engagieren?
Absolut. Schauen Sie, ich bin das erste Mal innerhalb dieser Gruppen mit Frauen hauptsächlich in Berührung gekommen, deren Freund oder Partner oder Ehegatte sich das Leben genommen hat mit einer Armeewaffe. Und da habe ich gemerkt, dass diese Armeewaffe eine Bedrohung ist, die immer weiter existiert, solange diese Waffen einfach zu Hause verfügbar sind. Und als diese Initiative zustande kam, wo ich selber auch Unterschriften dafür gesammelt habe, habe ich mir gesagt, ich muss mich dafür einsetzen, dass jetzt endlich etwas getan wird zur Reduktion von solchen gewaltsamen Suiziden mit Armeewaffen.
Könnte man dann nicht sagen, Sie haben kein Vertrauen in die Soldaten oder Rekruten, dass sie ihre Armeewaffe nicht mehr zu Hause lagern dürfen sollen?
Ich habe Vertrauen in jeden Wehrmann, in jede Frau, die bewaffnet ist und Dienst getan hat. Aber ich weiß, was Menschsein ist in sozialen, schwierigen Situationen. Ich habe das genug erlebt, dass Menschen, die für mich einen absolut vertrauenswürdigen Eindruck machen, in bestimmten Situationen ihres Lebens, wie man so schön sagt, ausrasten. Und was liegt näher als die Waffe, um sich zu töten, wenn sie vorhanden ist? Ich habe diese Bedenken nicht mit Jägern oder Sportschützen. Ich habe dieses Bedenken mit Wehrmännern, die ihre Waffe zu Hause lagern müssen. Und das ist meiner Ansicht nach heute gefährlich.
Sie haben eigentlich einen Weg gemacht in Ihrem Leben von, wie Sie gesagt haben, ziemlich krampflosen Umgang mit Waffen und alltäglichen Umgang mit Waffen zu einem sehr skeptischen. Denken Sie denn, die Armee hat sich auch so verändert, dass das heute nicht mehr notwendig ist? Oder sehen Sie die Initiative, also finden Sie sie vom menschlichen Aspekt her wichtig?
Ich finde sie in allererster Linie vom menschlichen Aspekt her wichtig. Aber ich finde auch, und das habe ich von genügend hochgestellten Militärs persönlich gehört, dass es heute nicht mehr notwendig ist, dass jeder Wehrmann seine Waffe zu Hause haben muss. Es ist nicht von ungefähr, warum beschlossen wurde, die Taschenmunition einzuziehen oder zurückzubehalten. Also die Ausgangslage nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo jeder eigentlich sofort von der Haustüre aus hätte müssen eingreifen können, wenn er gerufen worden wäre, diese ist nicht mehr gegeben. Die Bedrohungslage hat sich geändert. Und ich sehe nicht ein, warum ein Wehrmann seine Waffe nach Hause nehmen muss, wenn er alle anderen Ausrüstungsgegenstände beim Einrücken sowieso im Zeughaus fassen muss.
Was sagen Ihre ehemaligen Kollegen zu Ihrem Engagement?
Sie sind geteilter Meinung. Ich kann sie auch begreifen. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht diese Position eingenommen, die ich jetzt einnehme, wenn ich nicht mit so vielen Betroffenen in Berührung gekommen wäre. Mir ist die Armee lieb. Ich möchte sogar, dass diese Armee, die ich gern habe, zu einer der besten der Welt wird, so wie es Herr Bundesrat Maurer persönlich gesagt hat. Aber ich bin nicht der Meinung, dass irgendeine Armee der Welt besser ist als eine andere, nur weil die Waffe im Kleiderschrank steht.
Ebo Abischer, Hauptmann außer Dienst, im Gespräch mit Wilma Rall. Über die Initiative zum Schutz vor Waffengewalt entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten am 13. Februar.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 24. Januar. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender und den Podcast gibt's auf www.rabe.ch. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.